150 Milliarden Euro gehen der Weltwirtschaft jährlich verloren, weil Frauen in den Wechseljahren ausscheiden. Wir können uns nicht leisten, diese Frauen zu verlieren. Wenn ich sowas poste, kriege ich immer solche Nachrichten von CEOs oder sowas. Dafür ist doch das deutsche Gesundheitssystem da. Warum ich als Unternehmer und was weiß ich? Weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Weil du irgendwann die Guten verlieren wirst.
Herzlich willkommen beim Her Career Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Erkrankungen, die nur Frauen betreffen, wurden lange Zeit nicht ernst genommen, etwa die Endometriose. Frauen wurden bei gesundheitlichen Themen nicht nur vernachlässigt, sondern sie wurden erheblichen Gefahren ausgesetzt und sie werden es nach wie vor. Beim Podcast-Meetup auf der Her Career Expo 2023 sprachen Vera Schneevogt und Dr. Judith Bildau darüber, was es braucht, um Frauengesundheit endlich in den Fokus des Interesses zu rücken. Denn Frauen sind nicht das schwache Geschlecht, im Gegenteil. Vor allem wissen sie mehr und mehr, was ihnen zusteht, auch im Bereich der Gesundheit.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Vera Schneevogt. Heute habe ich die wundervolle Ehre, meinen Gast Dr. Judith Bildau zu interviewen in diesem Podcast Meetup. Herzlich willkommen, liebe Judith, und danke, dass du heute mit mir hier sitzt.
Vielen Dank, Vera. Es ist mir wirklich eine große Ehre.
Wer ist Dr. Judith Bildau? Wer in Instagram aktiv ist oder in LinkedIn, hat sie kennengelernt, sicherlich mit einigen Posts. Sie ist Ärztin, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin, Autorin, Unternehmensberaterin. Sie lebt teilweise in Italien, teilweise in Deutschland, ist Mutter von 4 Kindern, die besser Italienisch reiten können als sie, hat sie mir verraten. Und sie ist dabei, mit ihrer Ausbildung und ihrem fundierten medizinischen Wissen dafür zu sorgen, dass wir über Frauenmedizin mehr erfahren. Sie nutzt das nicht nur eben, indem sie berät oder darüber spricht, sondern sie ist auch Influencerin. Sie positioniert sich mit dem Thema Menopause und sie hat eine Menopausensprechstunde gegründet und ist aber auch eine der wenigen, die mir aufgefallen sind, ohne dass wir uns eigentlich bisher kannten, die sich auch zu wichtigen politischen und aktuellen Ereignissen positioniert. Bevor wir in das Thema einsteigen, was ist denn das Wichtigste, was du einfach schon mal als Statement dalassen möchtest? Warum bist du so, wie du bist? Und was ist dir das Wichtigste, was du gerne schon am Anfang hinterlassen möchtest?
Das ist irgendwie eine spannende Frage. Warum ist man so, wie man ist? Also, ich bin mit 4 Schwestern aufgewachsen.
Ja, das erklärt schon mal vieles.
Genau. Wir sind 5 Schwestern. Zusammen mit meinem Mann haben wir auch 5 Töchter. Ich arbeite mit Frauen, mit Mädchen und ich glaube tatsächlich, das ist das, was mich antreibt. Dieses für Frauen einzustehen, mit Frauen sie hörbar zu machen, Vera. Weil damit habe, als ich angefangen habe zu studieren, damit habe ich nicht angefangen. Ja, ich bin ganz normal von der Uni, völlig blauäugig. Was mache ich? Ich wollte immer Kinderheilkunde machen. Dann bin ich selbst Mutter geworden, habe gedacht, das geht mir alles jetzt zu nah in meiner neuen Rolle. Was ist naheliegend? Die Frauenheilkunde. Und da bin ich extrem naiv gestartet, würde ich sagen. Ja. Bis ich dann gerade in dieser Ausbildungszeit, wo so viele Frauen so verzweifelt waren und dann auch in meiner Praxis, das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass ich gemerkt habe, aber medizinisch stimmt hier doch das Gleichgewicht irgendwie nicht. Mhm. Und wie gesagt, da ich eben mit sehr vielen Frauen aufgewachsen bin und lebe, kenne ich natürlich auch, glaube ich, viele unterschiedliche Bedürfnisse. Und das hat sich eben dann so während meiner Arbeitszeit verfestigt, dass ich das Gefühl habe, Frauen sind so stark, können so viel. Ich habe eine unheimlich starke Mutter. Und trotzdem haben Frauen immer mehr zu kämpfen und zu beweisen als das männliche Geschlecht. Und auch in der Medizin müssen sie 10-mal mehr Symptome äußern, bis ihnen zugehört wird. Und ein ganz gutes Beispiel ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass die weibliche Klitoris in den Anatomieatlanten verschwunden ist. Also es gibt in dem Atlas einen Kitzler. Ja, das ist einfach irgendwie, man sieht eine Vulva, man sieht den Intimbereich und man sieht einen Punkt, das ist der Kitzler. Aber dass die Klitoris ähnlich dem Schwellkörper quasi des Mannes wirklich sehr viele unterschiedliche Funktionen hat und ganz tief auch in das Becken reingeht, das wird einfach gar nicht gezeigt. Und dann gab es ja immer die Diskussion, gibt es, welche Form der Orgasmen gibt es, vaginal, klitoral. Und wenn man sich einmal angeguckt hätte, wie der Vaginalbereich aufgebaut ist, hätte man diese Frage gar nicht gestellt, weil es immer die Klitoris ist. Nur als Beispiel, selbst da in den Atlanten ist das weibliche Geschlecht nicht realistisch dargestellt. Und das, finde ich, sagt schon sehr viel, Vera.
Das stimmt. Es gibt ja das sogenannte Gender Pay Gap, also dass man sagt, eben analog zu dem Gender Pay Gap, ist es so, dass wir merken, es gibt einen wahnsinnigen Nachholbedarf, aber auch eine wahnsinnige Notwendigkeit der Information. Und Information ist ja immer die Basis dessen, dass ich danach selbst ein Urteil fällen kann oder was machen kann. Und wenn ich denke, dass du bestätigst das jetzt auch, dass Frauen eben nicht ernst genommen werden in der Medizin, dann haben wir ja eigentlich daraus zu lernen, dass Schmerzen, dass die Frauen empfinden, abgetan werden in der Regel als psychosomatisch, überarbeitet, gestresst. Ne, es stört ja immer so ein bisschen, wenn man dazu kommt. Wenn man starke Menstruationsschmerzen hat oder andere. Ich habe zum Beispiel jetzt einen ganz tollen Bericht gesehen auf Arte, wo Endometriose nochmal erklärt wurde. Und wie stark diese Schmerzempfindlichkeit tatsächlich mittlerweile nachgewiesen wurde. Da habe ich auch gesehen, dass es nur anscheinend nur eine einzige Forschungseinrichtung in Deutschland gibt, die sich überhaupt mit Gendermedizin beschäftigt.
Also das ist wirklich etwas, was extrem stiefmütterlich behandelt wurde und auch wird. Ganz kurz zu dem Gender Pain Gap, nicht Pay Gap. Ja. Also der Gender Pain Gap sagt ja eben, dass der Unterschied des Ernstnehmens von Schmerzempfinden.
Genau.
Und das ist so, dass Frauen, der Frau, weibliche Schmerz wird weniger ernst genommen. Und dazu gibt es Untersuchungen. Mhm. Zum Beispiel postoperativ, Vera, kriegen Frauen häufiger oder haben viele Jahrzehnte Frauen häufiger Beruhigungsmittel und Schlafmittel bekommen. Männer dagegen Schmerzmittel. Und es gibt ja auch sowas wie ein Schmerzgedächtnis. Also es wäre eigentlich sehr wichtig gewesen, nach einer Operation, wo es ja eigentlich völlig klar ist, dass es einen Schmerz gibt, dass die Frauen adäquat behandelt werden. Und das ist nicht passiert. Thema Endometriose. Die mittlere Diagnosezeit einer Endometrioseerkrankung in den letzten Jahrzehnten lag zwischen 6 bis 10 Jahren. Das heißt, die Mädchen sind oft junge Frauen natürlich, sind unter Schmerz geplagt in die Kliniken gegangen, zu den niedergelassenen Frauenärztinnen und Ärztinnen. Und es wurde immer gesagt, Periodenschmerz ist normal. Ja. Und das ist auch einfach über die Generationen so weitergetragen worden. Ja, auch
das sehr bestätigen,
Genau, du weißt, was ich meine. Ja, selbst wenn irgendwie die Töchter das den Müttern gesagt haben, die haben das von ihren Müttern so gehört. Das ist normal.
Aber das ist ein wichtiger Punkt. Warum sind Frauen so? Warum sind Frauen so leidensfähig zum einen und zum anderen auch so unkritisch? Warum sind Frauen so zaghaft oder auch vielleicht so beschämt, sich für ihre eigene Gesundheit und ihre eigenen Gesundheitsthemen einzusetzen?
Ich glaube tatsächlich, dass das auch über Generationen weitergegeben wurde. Das haben unsere Großmütter schon gemacht. Die sind immer wieder aufgestanden, die haben immer klaglos alles ertragen. Kinder geboren, Kinder verloren. Mhm. Unter den widrigsten Umständen Kinder großgezogen. Und es war immer so, dass Frauen gesagt wurde, das ist so. Ja, das muss so sein, das ist normal. Und ich glaube auch, das ist mein Gefühl, Vera, dass Frauen in der Medizin einfach zu oft abgewiesen wurden.
Ja.
Und Frauen neigen dann irgendwann dazu, selbst an sich zu zweifeln.
Natürlich.
Was ich auch total nachvollziehen kann. Wenn du 10-mal erklärt bekommst, das ist normal und da kann man eh nichts machen, Periodenschmerzen, Schmerzmittel, bis die Magenschleimhautentzündung da ist, was machst du dann als Frau? Du kannst dir noch einen 11. suchen. Wenn du Glück hast, triffst du jemanden, der dir hilft.
Genau.
Wenn du Pech hast, geht so weiter.
Ja. Und das ist ja genau ein wichtiger Ansatzpunkt, wo deine Arbeit oder auch deine Intention, nicht zu sagen, ich bleibe in meiner Praxis und helfe dort den Frauen, sondern du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast eine Sprechstunde eingerichtet. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam und was also wenn du jetzt zurückblickst, was sind denn so deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Sprechstunde?
Das fing auch damit an, dass ich über die sozialen Medien angefangen habe, gerade so über hormonelle Themen zu sprechen. Mhm. Ich habe auch Bücher über die Pubertät geschrieben und da fängt das ja schon an. Pubertät und Wechseljahre kann man extrem gut miteinander vergleichen. Ja. Davon hatten wir es auch.
Erinnere mich, ne? Genau.
Und die Frauen haben gesagt, ja, ich leide darunter, aber meine Frauenärztin oder mein Frauenarzt sagt mir auch, die Wechseljahre sind natürlich. Da muss man einfach durch. Mhm. Das ist normal, dass man nicht schläft. Das ist normal, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat, dass man Hitzewallung, also Knochen, Gelenkschmerzen, all das. Da muss ich durch, das ist natürlich. Dann gab es Studien dazu, wie viele Frauen ihren Job aufgeben aufgrund von Wechseljahrsbeschwerden. Und dann gab es Untersuchungen, was kann man eigentlich machen? Es gab diese schreckliche WHI-Studie, das war die mit den synthetischen Hormonen, wo dann gesagt wurde, alles macht Krebs. Und dann ist das ja, also das Verschreiben der Hormonersatztherapie ist wirklich so runtergegangen.
Genau. Das war ungefähr wann? Vor
20 Jahren. Aber wir reden über 20 Jahre.
Wahnsinn.
Ist diese Studie alt und die ist mittlerweile längst widerlegt.
Ja.
Wir arbeiten gar nicht mehr mit den synthetischen Hormonen.
Ja.
Wir arbeiten mit bioidentischen Hormonen hauptsächlich, mit ganz anderen Dingen. Trotzdem gehen die Frauen zu ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauenärztin und die Frage, also sagen mir die Frauen, die sagen, mein Frauenarzt hat gesagt, nee, Hormone kriegen Sie von mir nicht, davon kriegen Sie, welchen Krebs wollen Sie sich dann aussuchen? Und das ist absolut nicht differenziert.
Mhm.
Das ist keine differenzierte Aussage. Hormonersatztherapien schützen sogar vor einigen Krebsarten, aber die Frauen werden nicht aufgeklärt. Ja, kurzum, da habe ich dann gedacht, okay, wie macht man das? Und dann habe ich gedacht, na okay, eine Hormonberatung kann man ja super digital machen. Was brauche ich? Ich brauche die Frau und ich brauche Hormonwerte.
Und wie funktioniert das? Machst du das in einem geschlossenen Raum? Machst du das über Social Media? Wie läuft diese Sprechstunde?
Genau, nee, es gibt einfach eine Seite, da meldet man sich an, kann einen Termin buchen über eine Plattform quasi. Ja. Dann können Hormonwerte und so weiter hochgeladen werden. Und dann trifft man sich auf einen Videocall. Und das Schöne ist die Zeit. Also das Erstgespräch zum Beispiel dauert 50 Minuten. Ja, also da fragst du dann nicht nur nach Symptomen, sondern wie geht's Ihnen?
Ja.
Was machen die Kinder? Ja. Also wie ist die Familiensituation? Weil das spielt ja alles rein.
Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, dass insbesondere dadurch, dass auch die Frauen seit einigen Jahren ja sehr viel später ihre ersten Kinder bekommen, als das vielleicht noch zur Generation zumindest meiner Eltern war, passiert es ja sehr oft, dass die Mütter in den Wechseljahren sind und die Kinder in der Pubertät. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wahrscheinlich so der GAU.
Das ist...
Wie das kannst du helfen, auch denen, die jetzt zuhören oder später auch zuhören, welche Tipps oder welche Ideen gibt es dort, dass ich mich mit diesem Thema eigentlich vorbereitend auch beschäftigen kann und nicht erst reinfallen muss und dann total verzweifelt bin und nicht mehr weiter kann?
Aber Vera, ich glaube, dass allein die Awareness,
dass
darüber sprechen schon total wichtig ist.
Mhm.
Ja, weil jetzt wissen Frauen, ich sag mal ab 40, okay, das kommt auf mich zu. Die werden dann nicht mehr so erschlagen von den ersten Symptomen, weil die wissen, okay, das ist es jetzt. Wir müssen über Frauengesundheit sprechen.
Ja.
Das ist das Einzige. Wir müssen sprechen, wir müssen untereinander sprechen.
Ja.
Wir Älteren müssen die Jüngeren bestärken. Wir müssen anders mit unseren Töchtern sprechen, Vera.
Und auch mit den Söhnen.
Auch mit den Söhnen.
Ich bin ja nur umgeben von Männern, ne? Also Töchter haben meine ganzen Freundinnen. Aber tatsächlich ist es auch wirklich wichtig. Also ich bin ja Jahrgang 65, bin am Ende dieser Wechseljahre, Gott sei Dank, habe die Hölle auf Erden gehabt, weil ich mitten in meinen internationalen Jobs, ich war also im Flugzeug unterwegs, hatte natürlich wenig Ahnung. Wir haben uns als Freundinnen geholfen, weil in unserer Generation fast keine Mutter da ist, oder war, mit der man darüber sprechen kann. Sogar rückwirkend ist es fast nicht möglich, weil natürlich das die Generation ist, die aus dem Krieg kommt, die Scham besetzt, die gesagt hat, du musst funktionieren, du musst aufbauen, du musst einfach weitergehen. Dieses ganze Thema Scham beschäftigt mich nicht, leider Gott sei Dank nicht persönlich, weil ich bin, glaube ich, kein besonders schamhafter Mensch, aber beschäftigt mich wirklich schon sehr lange, weil auch in der Wirtschaft und auch in meinem Berufsumfeld viele gesagt haben, ich sag das nicht, weil ich schäme mich.
Ich erlebe das bei ganz vielen Frauen, auch gerade wenn ich in Unternehmen gehe, Vera.
Ja.
Frauen haben oft das Gefühl, eigentlich haben sie das hier alles gar nicht verdient.
Mhm.
Und wenn sie dann irgendwie sagen oder sich krank melden, weil sie ein gynäkologisches Problem haben, dann fühlen sie sich ja noch mickriger. Müssen wir ja gar nicht auf die Wechseljahre nur beziehen. Können wir auch auf PMS, Menstruationsschmerz, Schwangerschaftsübelkeit. Oh Gott, jetzt ist die auch noch schwanger. Oh Gott, jetzt ist der auch noch schlecht.
Wenn du deine Sprechstunde reflektierst, was war für dich das Schönste und was war das krasseste Gespräch, was du geführt hast?
Also das Schönste für mich ist, wenn Frauen wirklich vor Erleichterung weinen und sagen, ich habe mein Leben wieder. Ja. Egal in Wunderbar. Welcher Situation. Das ist für mich das Schönste. Das Traurigste, also es gibt in der Medizin sehr viele traurige Sachen. Ja. Aber wenn ich das jetzt, sage ich mal, auf hormonelle Sachen beziehen sollte. Man kann mit einer Hormonersatztherapie in einem goldenen Zeitfenster anfangen. Ja, also man kann mit 70 ist es dann schwierig, wenn man mit Anfang 50 die letzte Periode hatte. Mhm. Weil dann sagt man, sind die Veränderungen an Gefäßwänden und so weiter. Also dann hat man mehr tatsächlich Nebenwirkungen, Risiken als Benefits davon. Mhm. Und ich habe Frauen, die sagen, die sitzen dann mit der Osteoporose vor mir, mit Herz-Kreislauf-Erkrankung, die sagen, ich fühle mich betrogen um die Medizin, die ich hätte bekommen können.
Ja. Umso wichtiger die Frage, wie arbeitest du oder auch deine Kolleginnen oder Kollegen mit diesen Erkenntnissen, auch mit diesem Begehren in der Forschung zusammen? Also was gibst du, wenn du so einen Ausblick geben könntest auf die nächsten 10 Jahre? Was meinst du, wird durch dieses Bewusstwerden, Kommunizieren, Fordern, Einfordern, sich in der Medizin verändern können? Und siehst du da...
Ja, natürlich.
Menschen. Und wer ist das zum Beispiel? Wer sind diese Menschen, die sich darum kümmern?
Der Nobelpreis ging jetzt an Gendermedizin. Da müssen wir uns ganz klar drüber sein. Es passiert was, aber wir alle können was tun. Und auch wir als Patientin können wir was tun, indem wir gute Medizin fordern, Vera.
Und wie macht man das?
Hingehen. Sagen, ich möchte das. Ich möchte aufgeklärt werden. Das Wichtigste ist einmal, wir müssen dafür einstehen, was wir brauchen. Wir müssen wirklich fordern. Wenn wir nichts fordern, kriegen wir nichts.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was einfach allgemein gilt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen miteinander sprechen. Frauen müssen sich formieren, Netzwerke bilden.
Ja.
Und das Dritte ist, wir müssen es an unsere Kinder weitergeben.
Ja, okay.
Was ich glaube.
Genau. Und das heißt also, hast du auch vor oder gibt es vielleicht sogar schon, dass du eben Töchter mit Müttern gemeinschaftlich berätst?
Ja, das mache ich.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen Einblick geben,
wie
das abläuft und was du auch dann oder was die Töchter und die Mütter nach diesem Gespräch für sich mitnehmen?
Oft ist es so, dass die Töchter erstmal.
Mhm.
Die haben ganz.
Peinlich.
Es ist auch peinlich, ja, und das ist etwas mit der Mutter, die sieht man manchmal gerade in dem Alter sowieso am liebsten von hinten, das weißt du, ne, also das ist, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, einen geschützten Raum zu schaffen.
Ja. Wird das zunehmend angenommen,
dass du das
auch merkst?
Ja. Ja.
Wie können denn
es geht um Verständnis untereinander,
ja,
weil im Grunde sitzen die ja in einem Boot zusammen. Ja. Das ist ja genau dasselbe oder ähnlich zumindest, die ähnliche Situation.
Mhm. Welche Rolle spielen unsere Partner, Männer bei diesem ganzen Thema und was ist auch eigentlich den Anspruch, den wir an unsere, in dem Fall, wenn wir in heterosexuellen Partnerschaften leben, an Männer stellen sollten?
Zum Beispiel das PMS,
das
prämenstruelle Syndrom, das ist ja ein anerkanntes Krankheitsbild. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil das einfach sehr interessant ist. Das ist ja ein anerkanntes Krankheitsbild. Das sind Frauen, die in der zweiten Zyklushälfte oder beziehungsweise kurz vor der Periode krank sind, denen es wirklich richtig schlecht geht. Das kann einmal körperlich sein. Das kann aber auch psychisch sein.
Ja.
Und zwar, nochmal, das ist nicht irgendwie, mich drückt und zieht's mal ein bisschen, sondern die sind krank.
Mhm.
Das lief oder läuft auch in Partnerschaften oft noch so, ist, kriegst du deine Tage oder was?
Genau.
Ne? Dieses Abwerten von weiblichen Krankheitsbildern. Das heißt, wenn ich so eine Frau habe mit einem PMS, und das sind viele, Vera, wir gehen davon aus, die Dunkelziffer ist natürlich bei allen Frauenerkrankungen immer höher, weil wir es nicht wissen.
Ja.
Aber wenn wir sagen, bis zu ein Drittel oder 25%, ein Viertel, leiden in einer Form unter einem PMS. Mhm. Wenn ich so eine Frau habe, dann lade ich den Partner mit ein, weil der muss es verstehen, weil Das ist so wichtig, dass da eine Behandlung, ich kann die Frau behandeln, aber das Wichtigste ist, dass sie Verständnis bekommt, dass sie aufgefangen wird in der Zeit, dass sie da nicht noch zusätzliche Stressfaktoren hat, funktionieren zu müssen.
Mhm. Welche Rolle spielt die Menopause oder überhaupt die hormonelle Veränderung bei Männern?
Und die Männern,
ja. Männern das, erstens, ist das denen genauso transparent? Oder würdest du sagen, auch das, was du jetzt machst, müsste eigentlich zumindest mal in dem Teil des Lebensabschnittes auch für Männer existieren?
Also, jein. Die Andropause ist...
Andropause ist der Name?
Andropause ist aber auch ein Begriff, der nicht unbedingt... Also, wie soll ich sagen? Die Menopause oder die Perimenopause, da gibt's ja auch, diese Begriffe sind ja gar nicht klar. Die Menopause ist ja eigentlich die letzte Blutung.
Genau.
Ja, also das ist ja gar nicht die Menopause, es ist nicht die Wechseljahre, das ist die Perimenopause. Und es gibt den Begriff Andropause, aber dies ist medizinisch nicht vergleichbar mit der Perimenopause, weil bei Frauen fällt das hormonelle Level wirklich sehr schlagartig ab. Bei Männern geht der Testosteronspiegel schon über Jahrzehnte runter. Aber trotzdem haben Männer auch diese in diesem Alter, wir sagen jetzt mal um die 50, diese Symptome der Erschöpfung, der Sinnfrage und so weiter. Und das gehört natürlich auch in eine Partnerschaft.
Exakt.
Es gibt sehr viel auch sexuelle Störungen, Funktionsstörungen in dem Alter. Und da gilt das Gleiche. Also Gendermedizin, das probiere ich immer wieder zu erklären, Vera, ist ja nicht nur, dass Frauen gehört werden sollen, sondern Gendermedizin betrifft ja auch Männer. Auch Männer sollen davon profitieren.
Natürlich. Weil es gibt ja nun mal die mindestens zwei Geschlechter, die Diskussion
genau,
geht
ja
weiter.
Genau.
Aber sagen wir mal, die beiden Geschlechter, die jetzt überwiegend repräsentiert sind, haben ja, sage ich mal, letzten Endes auch, glaube ich, mehr davon, sich da auch ganz offen drüber auszutauschen.
Total, wir können ja auch in den psychologischen Bereich gucken. Exakt. Angsterkrankungen, Depressionen werden ja, hatten wir eben schon, hauptsächlich dem weiblichen Geschlecht. Wenn wir jetzt von zwei Geschlechtern reden, tun wir jetzt einfach...
Der Einfachheit halber
zu wissen, dass das natürlich nicht alle jetzt umfassen kann, leider. Aber Angst, Depressionen werden ja dem weiblichen Geschlecht oft zugeschrieben und Männer laufen unter ferner Liefen. Die werden einfach nicht so diagnostiziert, einfach auch deshalb, da gibt es verschiedene Untersuchungen, auch wie Männer und Frauen Stress erleben. Frauen teilen es schon öfter mit als Männer. Das heißt, auch Männer sind in vielen Bereichen unterdiagnostiziert.
Ich habe mich natürlich in meinem Managerleben da sehr viel mit beschäftigen müssen, wie ich selbst in dieser Zeit der Wechseljahre auf Situationen reagiere. Ich erinnere mich gut, dass ich Meetings verschoben habe, weil ich mich nicht wirklich in der Lage fühlte, dieses Meeting zu machen, weil ich auf 180 war und dachte, es ist besser, ich gehe jetzt einmal um den Block. Das hast du ja bei Männern in der Regel nicht, ne? Da geht's ja gleich dann richtig los, weil wenn ich mich einmal aufgepeitscht habe, dann geht's halt dorthin. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Männer dann ganz massiv zu Hilfsmitteln wie Alkohol, Tabletten, anderen Suchterkrankungen sind. Das heißt also, dass dieses Abdriften eigentlich weg mit diesem Problem, bloß nicht darüber reden, dass das in meiner Generation massiv war. Ich habe das Gefühl, insbesondere durch die Pandemie und dadurch, dass auf einmal Krankheit so präsent war bei uns allen, dass es doch in der Generation der, sag ich mal, um die 30-Jährigen oder jünger, also zumindest anfängt, dass man sich nicht mehr eben so arg schämt. Glaubst du, dass eben da die Unterstützung über die Partnerschaft finde ich gut, aber hast du noch eine andere Idee oder hast du vielleicht auch Vergleiche aus dem internationalen Kontext?
International fällt es mir schwer, weil ich immer gerne von Sachen rede, die ich selbst erlebt habe. Ich kann zwar Studien zitieren, aber ich kann jetzt europäisch vergleichen, Deutschland und Italien.
Genau.
Und ich finde, da sieht man schon sehr, wie Menschen auch mit Erkrankungen und so weiter umgehen, wie die gesellschaftliche Prägung ist. Mhm. Das ist sehr eindrücklich, was ich da so erlebe. Während jetzt zum Beispiel Frauen in Deutschland mehr über die Menopause zum Beispiel anfangen zu sprechen, sind die italienischen Frauen extrem zurückhaltend, weil italienische Frauen sehr auf ihr Erscheinungsbild achten. Und da geht's hauptsächlich darum, da ist mein Gefühl, die Angst um die Attraktivität. das ist in Italien ein großes Thema. Genauso wie mit Verhütungsmitteln. Italienische Mädchen wollen kaum die Pille, aber nicht, weil sie Angst vor Thrombosen oder Embolien haben, sondern vor Zellulite oder Gewichtszunahme. Da gibt es sicher, und ich wette irgendwie, wenn eine Kollegin oder ein Kollege aus Skandinavien hier sitzen würde, die würde mir auch was ganz Gesellschaftstypisches über den Umgang mit Frauengesundheit erzählen können. Aber Frauengesundheit oder Medizin allgemein ist gesellschaftlich geprägt.
Was möchtest du in einem Jahr, wenn wir hier nochmal sitzen würden und würden über das gleiche Thema sprechen, was soll sich in dem nächsten Jahr verändern?
Im nächsten Jahr wünsche ich mir natürlich, was Gender-Lehrstühle angeht, eine große Veränderung. Ich wünsche mir eine Veränderung in der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung und ich möchte natürlich ein Netzwerk unter uns Frauen.
Wunderbar. Judith, wunderbar. Ach. So, ich gebe dir die Fragerunde frei. Ja. Wer möchte eine Frage stellen?
Ich gehe ja, wenn ich krank bin, zum Arzt. Ja. Wenn ich aber gesund bin, gehe ich ja nicht zum Arzt. Wir haben ja gerade gesprochen über Aufklärung. Ich finde es unheimlich schwierig, weil ich gerade genau in diesem Thema bin, überhaupt Webseiten zu finden, ohne irgendwie Thema Brust zum Beispiel. Geht nur über Brustkrebs. Aber so, hey, was kann ich denn tun, dass es mir da in dem Alltag zum Beispiel gut geht? Also jetzt nicht nur Thema Brust, so allgemein, wie kann ich mich denn aufklären, wenn ich das halt selber machen möchte?
Ganz wichtiger Punkt. Wir sind in unserer Medizin, genau das, was du sagst, sind wir ja quasi dahin gekommen, Krankheiten zu behandeln. Es gibt überhaupt keine Aufklärung darüber, zum Beispiel auch, wie man gesund in die Wechseljahre starten kann. Ja, denn wenn man da mit Mikronährstoffen leer ist, wenn man nie auf seine Knochengesundheit geachtet hat, dann hat man natürlich in den Wechseljahren deutlich mehr Probleme als jemand, der da schon investiert hat. Ich kann nur sagen, dazu erscheint im Frühjahr mein neues Buch.
Ja, wie schön. Dann können wir das auch erwähnen.
Nein, aber ja, ist eine gute Frage. Wir müssen in die Prävention kommen. Das probieren viele meiner Kollegen und Kolleginnen in den Social Media. Wir versuchen das. Wir müssen es fordern. Aber auch von unserem Hausarzt oder Hausärztin. Aktuell werden wir es kaum kriegen. Aber es ist wichtig. Ich bin total bei dir. Ich kann dir keine Antwort geben. Ich weiß, es gibt keine Seite, die ich dir sagen kann, wo du nachgucken kannst und es ist aufgelistet. Aber Prävention läuft unter ferner Liefen. So ist es.
Da ist eine weitere Frage.
Ich bin Carola. Ich bin heute stellvertretend für ein Startup da. Das heißt EveandI.health. Kümmert sich um Frauen in der Menopause ab 40.
Wunderbar.
Und wir machen gerade ein Pilotprojekt mit der Firma Roche, Gesundheitskonzern, wo es darum geht, ob man nicht sowas auch als BGM-Maßnahme, also betriebliches Gesundheitsmanagement, auch mal einen Fokus drauflegen könnte und ob man dann nicht nur die Frau in der Schwangerschaft und Elternzeit und so weiter mit im Fokus hat, sondern eben auch die Frau in den Wechseljahren. Und da probieren wir gerade ein paar Sachen an und vielleicht können wir im Nachgang noch
darüber weiter sprechen. Ja, sehr gerne.
Das ist etwas, und wenn ich dazu noch was sagen darf, mit meiner Arbeit, was Unternehmen angeht, Vera. Auch Unternehmen tun gut daran, in die Gesundheit ihrer Mitarbeiterin zu investieren. Und zwar deshalb, weil Frauen in jedem Alter extrem gute Arbeitnehmerinnen sind. Das darf ich einfach so sagen. Ja, Frauen haben ganz viele Skills, die jedes Unternehmen benötigt. Wir können uns nicht leisten, diese Frauen zu verlieren. Weder wegen PMS, noch wegen Endometriose, noch wegen Wechseljahren. Genau. Ja, das heißt, wenn ich sowas poste, kriege ich immer auf LinkedIn oder sowas, Vera, kriege ich immer solche Nachrichten von CEOs oder sowas. Ja, dafür ist doch das deutsche Gesundheitssystem da oder der Staat und warum ich als Unternehmer und was weiß ich, weil du es dir nicht mehr leisten kannst, weil du irgendwann die Guten verlieren wirst.
Ich schreibe ihn immer, ob er Betriebswirtschaft und volkswirtschaftliche Grundkenntnisse hat, weil dann kann man das nämlich mathematisch ausrechnen.
Kannst du rechnen.
So, und das ist genau das.
150 Milliarden Euro gehen der Weltwirtschaft jährlich verloren, weil Frauen in den Wechseljahren ausscheiden. Oder 150 Milliarden. 2030 wird ein Viertel der Weltbevölkerung in den Wechseljahren sein. Also, das ist Dreisatz ja eigentlich.
Exakt.
Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über Her Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter her-career.com und komm zur nächsten Her Career Expo nach München. Abonniere gerne unseren Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, MentorInnen und vielem mehr unter her-career.com/newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.